Gartenhelden, ein Weser-Kurier-Podcast.
Am leuchtenden Sommermorgen gehe ich im Garten herum. Es flüstern und sprechen die Blumen. Ich aber, ich wandle stumm. Ein Zitat von Heinrich Heine. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des Weser-Kurier-Podcasts Gartenhelden. Mein Name ist Manuela Karnis. Ich bin Online-Redakteurin beim Weser-Kurier und begeisterte Gärtnerin auf kleinstem Raum. Und wie Heinrich Heine wandle ich auch gerne im Sommer durch unseren Minigarten oder sitze auf der Terrasse. Geht es Ihnen auch so, dass Sie jetzt im Sommer jede Minute im Garten genießen? Die Blütenpracht, das Summen der Bienen und das Zirpen der Grillen, die selbstgezogenen Tomaten. Aber wer in der Stadt wohnt, hat nicht zwangsläufig eigenes Grün vor der Haustür. Aber durchaus die Möglichkeit, einen Kleingarten zu pachten. Falls Sie jetzt spontan denken, oh, Kleingarten, da gibt es so viel zu beachten mit der Gartenordnung. Ja, das stimmt einerseits. Aber ein Kleingarten bietet auch so viel Schönes. Wie Sie einen Kleingarten bewirtschaften, warum Sie dort ein besonderes Gemeinschaftsgefühl bekommen und was das alles mit dem grünen Bremer Westen zu tun hat, erklärt mir Lisa Hübotter vom Umweltamt Bremen. Heute zu Gast im Pressehaus ist Lisa Hübotter vom Fachbereich Umwelt in der Grünordnung. Hallo Frau Hübotter, schön, dass Sie bei mir sind.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wir wollen heute über den grünen Bremer Westen sprechen, aber ich habe zuerst noch eine kleine Einstiegsfrage für Sie.
Ja, gerne.
Was ist Ihre Lieblingspflanze?
Oh, ja, das ist echt total kompliziert. Ich kenne diese Frage auch aus anderen Kontexten und stehe da auch immer vor einem großen Rätsel. Ich würde sagen, es ist bei mir sehr jahreszeitenabhängig. Mhm. Ich würde immer im Frühjahr eine andere Antwort geben als im Herbst, denke ich. Und jetzt ist es schon ja eher fortgeschrittener im Jahr und dann ist es das Delphinium, also der Rittersporn, den liebe ich schon sehr, in hellblau. Aber später im Jahr liebe ich auch Astern.
Genau, schöne Spätblüher im Herbst, dann bringen die nochmal richtig Farbe rein.
Genau, und Anemonen, ja, aber da kommt man jetzt eben, wie gesagt, da schweift man dann schon wieder ab. Und bei den Zwiebeln im Frühjahr gibt es auch so viele wunderschöne Sachen, also fällt einem dann doch schwer, sich da zu entscheiden, ja.
Aber Rittersporn ist gut, ist ja auch sehr insektenfreundlich, auf jeden Fall eine heimische Pflanze.
Genau, und sehr schneckenfreundlich leider auch.
Ja, auch.
Ja, zu meinem Leidwesen ist es, ja, tatsächlich. Ja, ich habe jetzt das dritte Mal gepflanzt.
Oh, wow, Wahnsinn. Ja, ich habe auch schon zwei, eine Klematis haben sie gerade zerstört. Und da habe ich jetzt eine Glockenblume und die haben sie auch gerade schon im Anschlag, obwohl sie Glockenblumen nicht fressen. Katzenminze haben sie gefressen, obwohl sie Katzenminze nicht fressen.
Ja, das ist verrückt. Ja.
Sind wirklich sehr verrückt. Aber gut, kommen wir zum grünen Bremer Westen. Wie grün ist der grüne Bremer Westen und was ist das eigentlich?
Wie grün ist der Bremer Westen? Sehr. Extrem grün. Wir haben 480 Hektar und da muss ich jetzt vielleicht etwas ausholen direkt bei dieser Fragestellung, weil die meisten BremerInnen kennen gar nicht den Bremer Westen, den grünen Bremer Westen, sodass ich das vielleicht nochmal einmal einordnen muss. Das ist mein Projektgebiet. Ich arbeite, wie gesagt, in der Grünordnung und seit 2017 habe ich dort ein Projekt, um diesen Bereich, die 480 Hektar, zu revitalisieren und in ein Naherholungsgebiet zu entwickeln. Und das ist eine total tolle Aufgabe, aber auch eine komplizierte oder eine herausfordernde, weil der grüne Bremer Westen so grün ist und so viele verschiedene Strukturen hat. Das muss man sich so vorstellen, dass der an die Stadtteile Findorf, Walle, Gröpeling und Oslepshausen angrenzt und dann noch an das Blockland. Das heißt also, die Dimensionen sind enorm und entsprechend viele verschiedene Strukturen gibt es. Wir haben den Waller Feldmarksee, wir haben 14 verschiedene Kleingartenvereine. Wir haben innerhalb des Gebietes ganz viele kleine Projekte, vor allem sozial-ökologisch orientierte Gartenprojekte. Aber wir haben auch blaue Infrastruktur, das heißt, wir haben ganz viele Flete und Entwässerungsgräben, das Maschinenflet und das Wallerflet. Genau.
Und wie ist man denn dazu gekommen, das überhaupt zu so einem großen Gebiet zusammenzufassen?
Ja. Es gab 2014 und 2015 einen großen Ideenworkshop, weil dieses Gebiet insgesamt in eine Abwärtsspirale war oder in eine Art Dornröschenschlaf gefallen ist. Das klingt vielleicht etwas schöner. Genau. Und vor allem war der Auslöser dafür, dass es in dem Gebiet ganz viele Kaisenhäuser gibt.
Stimmt.
Und die sind Stück für Stück dann eben leer gefallen, weil es nur noch eine Auswohnberechtigung gab. Und damit ist so ein bisschen die Struktur vor Ort verloren gegangen. Und mit dem Wegzug oder Wegfall dieser Nutzung ist dann auch sind auch benachbarte Flächen eben eher so ein bisschen in, ja, einfach wurden die so ein bisschen verlassen und gab es dann
niemand, der sich gekümmert hat.
Genau. Und infolgedessen hat man dann überlegt, wie kann man dieses Gebiet wieder revitalisieren, wie kann man da neuen Schwung reinbringen. Und dann hat man alle Akteure aus dem Gebiet, also die ganzen Kleingartenvereine mit ihren Mitgliedern, aber auch andere Vereine wie den Reitverein vor Ort, die LAG vom Waller Feldmaxi und so weiter, die Beiräte, die Ansässigen, die hat man alle an einen Tisch geholt und hat gesagt, wir möchten einen Ideenworkshop machen und schauen, wie kann sich das Gebiet entwickeln. Und damals hat man dann eben diese imaginäre Grenze festgelegt und hat gesagt, das ist so dieser Umriss des Gebietes und innerhalb dessen wollen wir eine neue Struktur schaffen. Und dann hat man eben 2017 über das Bundesforschungsprojekt Green Urban Labs hat man dann den Startschuss gegeben, hat gesagt, so jetzt geht's los. Und dann wurde auch der Name vergeben, Grüner Bremer Westen, damit auch so eine Identität entstehen konnte. Und wir haben jetzt ein eigenes Logo und hatten in den vergangenen Jahren auch immer Großgebietsfeste, die wir gemeinsam gefeiert haben, wo sich dann alle auch präsentieren konnten und man mal schauen konnte, was ist da eigentlich los überhaupt? Mhm.
Ja. Das klingt wirklich sehr umfangreich. Und es klingt auch so, als wenn viele Anwohner mit einbezogen werden, aber es ist ja nicht nur für die Menschen, die dort leben, gedacht.
Korrekt. Und das ist eben der Clou. Wir versuchen auch immer noch, alle BremerInnen dafür zu sensibilisieren, dass wir diesen tollen Naturraum dort haben und dass wir so viele Gärten dort auch haben, die man sich anschauen kann und was man dann eben auch so schön genießen kann, dank der bremischen Gartenordnung, die manchmal Leute etwas verschreckt, weil die Heckenhöhe nur 1,10 Meter hoch sein darf, hat das den Vorteil, dass wenn man dort unterwegs ist, also als freizeitsuchende Person unterwegs ist, dass man dann eben so schön auch in die Gärten reinschauen kann und gucken kann, was da getrieben wird. Und ja, und wir versuchen auch gezielt Flächen, die im Rahmen dieser Abwärtsspirale oder des Dornröschenschlafs eben brachgefallen sind, dass wir die aufwerten. Und da haben wir uns das Ziel gesetzt, nicht alle wieder in eine kleingärtnerische Nutzung zu führen, weil da einfach ein leichtes Überangebot einfach auch ist an dieser Stelle, sondern dass wir die aus der Nutzung herausnehmen und dort Streuobstwiesen oder Ähnliches anlegen, die dann eben zur Erholung einladen.
Genau, also als Spaziergängerin kann ich da ganz viel entdecken.
Korrekt, ja.
Einfach mal durch die Gegend streifen.
Genau, wir haben jetzt in der Vergangenheit auch neue Wege angelegt, sodass man nicht mehr diese starre Struktur hat. Häufig ist es in den Parzellen ja oder in den Kleingartenvereinen ja so, dass man Wegereihe nach Wegereihe hat, was dann nicht so richtig zum Spazierengehen einlädt. Und das haben wir jetzt versucht zu durchbrechen, indem wir eine gegengerichtete Wegestruktur eingerichtet haben durch die Parzellen hindurch. Und jetzt kann man plötzlich so ein bisschen links und rechts anders durchmeandern und wie gesagt stößt immer wieder auf schöne Streuobstwiesen und artenreiche Schmetterlingswiesen, wie sie bei uns heißen, und kann an der einen oder anderen Ecke ein Picknickpäuschen einlegen und die Landschaft und die Gärten genießen.
Dazu gehört auch der Naturerlebnispfad, richtig?
Ganz genau.
Der ist relativ neu?
Ja, der wird jetzt im Juli eröffnet. Mhm. Und den haben wir, oder das war eigentlich ganz spannend, weil ich ganz am Anfang gefragt wurde, was so mein persönliches Ziel wäre für das Gebiet. Und das war auf jeden Fall ein Naturerlebnispfad. Und jetzt haben wir eine renommierte Firma aus Bayern, die sich auf so Abenteuerspielplatzentwicklung spezialisiert hat. Die konnten wir gewinnen und die haben da ein total tolles Konzept gemacht und haben jetzt ganz interessante einzelne Stationen entwickelt, in denen man mehr über die Tiere und die Pflanzen im grünen Bremer Westen lernen kann, aber auch über das naturnahe Gärtnern.
Ah ja, sehr gut. Dann sind wir ja schon bei unserem Thema. Es gibt über 4000 Kleingärten in diesem Gebiet, wenn ich richtig liege. Kriege ich da noch eine Parzelle oder ist das schwierig?
Ja, ich habe es ja eben schon so ein bisschen anklingen lassen. Es ist ein leichter Überschuss da und es sind über 14 Kleingartenvereine. Das heißt, jeder ist so ein bisschen anders organisiert. Aber ja, es gibt noch freie Parzellen im Gegensatz zu vielen hart umkämpften anderen Kleingartenvereinen in Bremen. Und weil dem so ist, haben wir eine Parzellenbörse eingerichtet auf unserer Website. Wir haben für den Grünen Bremer Westen eine Website gemacht, die unter www.grünerbremerwesten.de auch zu finden ist. Und dort gibt es eben die Rubrik Parzellenbörse. Und da hat meine Kollegin Andrea Lücking ein Kategoriensystem entwickelt von 1 bis 4. Und 1 ist praktisch in einem sehr guten Zustand eine Parzelle, die man direkt nutzen kann und wo aber auch dann eine höhere Ablösesumme wahrscheinlich fällig wäre. Und Kategorie 4 ist dann schon sehr stark verwildert und man muss schon mit viel Elan und Engagement mit dabei sein. Aber in der Regel ist es so, wenn man eine Parzelle der Kategorie 4 übernimmt, dass dann auch der Verein vor Ort einen unterstützt bei der Herstellung.
Genau, das ist ja die Frage. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich gärtnere ja selber meinen Kleingarten, aber ein richtiger Kleingarten ist dann noch was anderes. Da gibt es eine Kleingartenverordnung. Es gibt Vorschriften, an die man sich halten muss. Man hat ja oft, glaube ich, auch so eine Laube, die dann zum Beispiel auch in Stand gesetzt werden müsste auf diesen Kategorie 4.
Genau. Es gibt auch tatsächlich ein paar Flächen, die wir haben, wo gar keine Laube drauf ist mehr. Was für einige von Vorteil ist. Also es gibt auch total tolle neue Glauben, die Leute entwickeln, und manchmal staune ich, was für eine Tatkraft Leute mitbringen, und das finde ich total schön, genau. Und andere sagen so, die finden das total schön, dass da was Bestehendes ist, was man nochmal verbessern kann oder wo schon das Potenzial erkennbar ist, ja.
Genau, kann man sich ja aussuchen, was einem vielleicht mehr liegt, wo man vielleicht anfangen möchte. Was muss ich denn beachten, wenn ich einen Kleingarten bewirtschaften möchte? Es gibt ja wirklich viele Vorschriften und manchen erscheint es vielleicht ein bisschen streng. Aber ist es vielleicht auch gar nicht?
Ja, also ich möchte da auf jeden Fall allen die Angst nehmen. Ich selber hatte auch lange Zeit einen Schrebergarten, allerdings in Hannover, und mir hat das total viel Freude gemacht. Und da war ich auch erst so ein bisschen abgeschreckt durch die Gartenordnung, die wiederum dann eben immer landesspezifisch ist oder sogar stadtspezifisch ist. Und da geht es aber vor allem darum, dass man auch Streitigkeiten vorwegnimmt, also dass aufpasst, dass sie gar nicht erst auftreten, einfach weil man so eng aneinander ist. Und wenn man da Gehölze pflanzt, dann kann man sich ja auch vorstellen, kann es da ganz schnell Probleme geben, wenn man dann plötzlich die Hälfte des Baums auf seiner Parzelle hat, die der Nachbar gepflanzt hat. Und deswegen ist es durchaus sinnvoll, dass es die Gartenordnung gibt.
Für ein gutes Miteinander.
Für ein gutes Miteinander, genau. Und ich habe vor einigen Jahren jetzt schon, ich bin jetzt seit 2017, wie gesagt, mit dabei, habe ich für den Grünen Bremer Westen eine Broschüre erstellt. Und die heißt, wie pachte ich einen Kleingarten im Grünen Bremer Westen? Mhm. Und die haben wir auch in 5 Sprachen übersetzen lassen. Und da sind, würde ich sagen, alle Kernthemen einmal aufgeführt, um jetzt auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, wo wir uns mit den Kosten befasst haben, wo wir uns auch mit den Hauptthemen der Gartenordnung befasst haben und dann nochmal kurz erklärt haben, was kommt da eigentlich auf einen zu. Und um das vielleicht kurz abzurunden, habe ich auch eine kleine Checklist gemacht. Das ist jetzt eher so mit einem Augenzwinkern gewesen, aber ich habe dann nochmal geschrieben, Wann ist ein Garten das Richtige für mich? Und das ist dann, wenn ich Lust habe, darauf zu gärtnern. Das ist manchmal gar nicht so selbstverständlich, sondern das ist manchmal auch aus dem Bedürfnis heraus, dass man irgendwo zusammen grillen kann. Dann kann es, glaube ich, sehr schnell überfordernd sein. Und auch eine Voraussetzung ist, wir haben es eben im Eingang schon angesprochen, mit den Schnecken, man sollte eigentlich auch mehrmals die Woche Zeit haben, um auch in den Garten zu fahren, weil ansonsten ist halt ganz schnell all das liebevoll Gepflanzte wieder weg und kaputt. Genau. Und natürlich sollte man sich auch mit der Gartenordnung identifizieren können oder das berücksichtigen wollen. Aber ansonsten, denke ich, spricht nichts gegen einen Kleingarten.
Genau, und ja auch mit dem Verein identifizieren, dass man gutes Miteinander pflegen kann, dass man sich sympathisch ist, ist ja vielleicht auch ein Punkt, der wichtig ist.
Total, und das finde ich auch im Grünen Bremer Westen, dass es so vielfältig ist. Also jeder Verein hat dann trotzdem so seine eigene Note, und das finde ich total toll, weil man dann eben auch gucken kann, was passt besser zu mir, so ein bisschen was Wilderes oder wo dann mehr Gemeinschaftsflächen auch gemacht werden oder möchte ich wirklich so ein bisschen mehr für mich sein und... Ja, ich glaube, da ist einfach für jeden was dabei. Das finde ich so toll im Grünen Bremer Westen, dass das wirklich sehr vielfältig ist.
Genau, Vielfalt ist ja auch ein Punkt im Kleingarten. Da kann man jetzt nicht nur Rittersporen anpflanzen oder nur Zwiebel pflanzen, sondern man muss schon auf so ein ausgewogenes Gleichgewicht achten, richtig?
Ja, das ist richtig. Also es gibt hier Drittelregelung, und das finde ich auch total schön eigentlich, dass man dazu motiviert wird, dass man eben auch Obst und Gemüse anbaut. Und da ist es aber auch so, dass man jetzt nicht auf den Quadratmeter genau das sich ausrechnen muss, sondern dass es da eben um ein gutes Mittelmaß geht. Da habe ich das jetzt noch nicht erlebt, dass da irgendwer Ärger bekommen hat, weil er zu viel Gemüse oder zu viele Stauden angebaut hat. Aber grundsätzlich ist es eben schön, wenn man da versucht, einen Einklang zu finden.
Genau, eine Vielfalt auch für die Insekten- und Tierwelt auf jeden Fall. Und natürlich Grillen ist dann, also Treffen mit Freunden und Grillen ist dann nicht erlaubt, habe ich richtig verstanden?
Nein, um Gottes Willen. Also das ist auch auf jeden Fall erlaubt, ja genau. Und ich glaube, das ist ja auch so wichtig und schön, dass man da diese Gemeinschaft auch hat. Ich finde, das gehört total mit dazu. Ich habe das auch sehr genossen, als ich selbst einen kleinen Garten hatte, dass man auch dieses Miteinander mit den anderen Parzellisten auch hatte, aber eben auch Leute zu sich einladen konnte und einen schönen Ort hat, in dem man auch mal feiern kann. Es geht einfach nur darum, wenn man diesen Ort sich schön erträumt, um da jetzt Zeit mit anderen zu verbringen, aber keinen grünen Daumen hat, dann ist es natürlich etwas komplizierter, dann wächst einem das schneller über den Kopf. Deswegen hatte ich das mit in der Checklist aufgeführt. Aber genau, grundsätzlich ist das erlaubt. Was nicht erlaubt ist, ist das dauerhafte Wohnen auf der Parzelle, aber auch, dass man mal am Wochenende dort übernachtet, ist auch unproblematisch. Mhm. Wenn man sagt, man macht eine kleine Gartenparty und danach schläft man da und möchte einmal zum Vogelzwitschern im Garten aufwachen. Ja. Und das ist auch absolut möglich, ja.
Genau, ist ja schon, wenn man das schon bewirtschaftet, möchte man ja auch, denke ich, was davon haben. Dass man auch mal bei morgens früh sieht oder abends spät dort sitzt und vielleicht den Grillen zuhört oder den Glühwürmchen, falls sie dort vorhanden sind. Sie haben kurz schon Kosten erwähnt, dass das auch in Ihrer Checkliste steht, dass man ungefähr weiß, was auf einen zukommt. Man hat einmal die Pacht, die jährlich fällig wird. Und dann hat man natürlich auch Geldkosten für die Instandsetzung.
Genau, also zum einen ist es diese jährliche Pacht, die liegt aktuell im Mittel bei 18 Cent den Quadratmeter. Mhm. Das bedeutet bei einer Parzelle von 400 Quadratmetern, dass man dann 72 Euro im Jahr zahlt. Das ist
überschaubar.
Sehr überschaubarer Preis. Ich sage immer, das ist halt auch so ein Wissen, was verloren gegangen ist. Wenn man überlegt, was aktuell eine Kaltmiete kostet, dann kann man sich das sehr schwer vorstellen, dass man für 400 Quadratmeter Garten im Jahr 72 Euro zahlt. Genau, aber das ist eben nicht die einzige Summe, sondern da kommen noch einige andere Kosten mit dazu. Das ist einmal diese einmalige Ablösesumme, die man zahlen muss, wenn man eine Parzelle übernimmt, die etwas besser gepflegt ist oder wo jemand viel gemacht hat. Und da ist es so, dass das dann geschätzt wird, der Betrag. Dann gibt es einen jährlichen Mitgliedsbeitrag, den man an den Verein zahlen muss. Der variiert dann auch nochmal, aber liegt ungefähr bei 120 Euro. Und dann gibt es bei einigen Vereinen auch noch eine einmalige Aufnahmegebühr. Und dann gibt es auch noch dauerhafte Kosten für Wasser und Strom, Pflichtversicherung und Grabenreinigung und Ähnliches. Also das läppert sich dann doch ein wenig, aber es ist eben überschaubar, wie Sie schon gesagt haben.
Genau, die meisten Menschen, würde ich mir vorstellen, wollen ja einen Kleingarten haben, die eben keinen Garten haben. Das heißt, sie haben wahrscheinlich eine kleinere Wohnung, wenn es hochkommt, Balkon und das, was man da dann vielleicht nicht ausgibt, kann man da dann reinstecken, sozusagen.
Genau, und dann hat man eben auch noch den Vorteil, dass man in einer Gemeinschaft ist. Also das finde ich ist eben total schön und das sollte man auch immer wieder betonen, dass man da nicht alleine steht, sondern dass man in der Regel auch total schnell Hilfe bekommt von den Vereinen. Die haben dann auch noch mal FachberaterInnen. Das heißt, wenn man sich nicht so gut auskennt und unsicher ist, zum Beispiel, was gute oder schlechte Nachbarn sind bei den Pflanzen, dann kann man sich auch nochmal vertrauensvoll an den Verein wenden. Oder wenn einem ein spezielles Gerät fehlt oder Ähnliches, dann gibt es immer nachbarschaftliche Hilfe und das finde ich total toll.
Genau, das ist wahrscheinlich auch einer der Hauptpunkte, weswegen man sich auch dafür vielleicht entscheidet, um mal Gärtnern auszuprobieren. Zu sagen, ich probiere es mal im kleinen Garten und dann hat man gleich so eine Handvoll Menschen, die man fragen kann, warum kommt meine Pflanze denn nicht gut oder was geht da kaputt?
Genau, und wenn man Mitglied wird bei einem Kleingartenverein in Bremen, der dann beim Landesverband der Gartenfreunde mit angeschlossen ist, dann kriegt man auch noch diese Mitgliedszeitschrift. Das finde ich total schön. Der Landesverband gibt da immer ein sehr schönes Blatt heraus und das ist auch sehr informativ. Und ich finde, das ist dann einfach nochmal sowas, wo man abgeholt wird und weiterlernen kann.
Genau, ich habe auch mit Silke Brünn von den vom Floatrium gesprochen zum Thema Wildbienen und sie hat mir mal so vorgerechnet, wie wichtig die Fläche der Kleingärten ist für eine Stadt wie Bremen oder auch grundsätzlich in Deutschland und für die ganze Grünfläche. Warum sind Kleingärten denn so wichtig für Bremen? Oder auch grüne Fläche. Also es geht ja nicht nur beim grünen Bremer Westen um Kleingärten, sondern eben auch um andere grüne Fläche.
Also zum einen hat es natürlich die sozialen Funktionen. Die muss ich jetzt, glaube ich, gar nicht weiter erwähnen. Ich habe jetzt davon schon so geschwärmt. Aber aus Klimaschutzfunktion ist beispielsweise der grüne Bremer Westen, könnte man gleichsetzen mit der grünen Lunge Bremens. Also dadurch, dass eben so ein großer Raum unversiegelt ist oder weitestgehend unversiegelt ist. Natürlich sind da auch dann die Lauben. Aber insgesamt ist da so viel Biomasse, die eben auch vielfältige Funktion übernimmt, die temperaturregulierend ist, die das Wasser speichert, also das Regenwasser aufnimmt und speichert und somit als Schwammstadt fungiert, aber eben auch die Temperatur insgesamt in Bremen dadurch runterregeln kann. Also das ist eben enorm wichtig für die Stadt Bremen und für alle BremerInnen und darüber hinaus gibt es dann eben auch noch die Naherholungsfunktion, die auch immens wichtig ist.
Genau, einen schönen Ausflug machen und sich die Natur anschauen, die man sonst vor der Haustür vielleicht nicht hat.
Ganz genau.
Ich bin auch wirklich erstaunt, seitdem ich mich mit diesem Projekt beschäftige, entdecke ich, wie grün Bremen wirklich ist. Also, ich meine, klar, wenn man so in die Innenstadt geht, das ist natürlich nicht so, aber in den Außenbezirken und Stadtteilen ist echt viel, dass irgendwie in Hochbeeten gegärtnert wird. Und jetzt das Projekt Grüner Bremer Westen kannte ich tatsächlich auch noch nicht, muss ich ja zugeben. Was ist denn so, was muss man im Grünen Bremer Westen unbedingt erlebt haben? Was ist so der ultimative Ausflugstipp?
Das ist so schwer zu sagen, eben weil es so groß ist. Und deswegen empfehle ich immer, dass man sich das Fahrrad schnappt und mit dem Fahrrad einmal durchradelt. Also zu Fuß ist es eindeutig zu weitläufig. Mhm. Und dann haben wir ganz viele verschiedene Gartenprojekte auch, die man dort besichtigen kann. Und da finde ich es eigentlich schön, wenn man da so einen Rundumschlag macht. Wir haben auch das Metalhenge mitten im Gebiet, ist jetzt übertrieben, aber in der Randlage des Gebietes, sodass man das kombinieren kann. Also man kann, wie gesagt, sich den Picknickkorb packen, losradeln, an Streuobstwiesen vorbeikommen und dann eine große Radtour machen. Wir haben oberhalb der A27, da ist das Gebiet auch und da heißt es dann in den Wischen, haben wir im letzten Jahr einen Rundweg fertiggestellt. Der ist 5 Kilometer lang und der geht einmal am Maschinenfleet lang entlang und dann aber noch einmal mitten durchs Parzellengebiet. Und ich finde das total schön, weil man so von allem etwas hat. Man hat einmal diese freie Landschaft oder den Blick auf die freie Landschaft im Blockland und dann aber auch wieder diese Vielfalt an Gärten mit auf der Runde und kann dann am Waller Feldmarktsee mit einer Pommes schließen, wenn man möchte. Oder wie gesagt, noch dann eben den Abstecher machen zum Metalhenge. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, was ich wärmstens empfehlen kann.
Und in diesem Zuge haben Sie Gartenprojekte erwähnt, die man sich auch anschauen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Kleingarten ist mir vielleicht erstmal ein bisschen viel. Ich gucke mich mal um, wie kann ich mich sonst engagieren? Wie engagiere ich mich in so einem Gartenprojekt?
Ja, ich kann ja einmal kurz erzählen, was wir da ungefähr haben, weil das ist auch sehr vielseitig. Also relativ neu ist der Waldgartenverein. Das ist ein noch junges Projekt und die haben zwei verschiedene Flächen, die sie als Waldgärten entwickeln wollen. Das wäre wahrscheinlich eigentlich auch noch meine Podcast-Folge wert.
Auf jeden Fall. Ich weiß, wir haben darüber berichtet und das steht schon auf meiner Liste, dass ich da nochmal zu Besuch gehe.
Genau. Und das ist total schön. Die sind jetzt gerade noch in den Startlöchern. Die haben jetzt die ersten Bäume gepflanzt und auch der Begriff ist so etwas irreführend. Es geht einfach darum, dass man die Strukturen eines Waldes im Garten nachbildet, also dass man die Baum-, Kraut- und Strauchschicht dann hat. Das ist auf jeden Fall total schön und die suchen auch noch MitstreiterInnen. Dann gibt es das Waller Umweltpädagogik-Projekt, das ist schon ganz lange und etabliert und richtet sich vor allem an Kinder und Jugendliche. Dann haben wir den Internationalen Garten Walle oder auch den Blocklandgarten. Das ist etwas, wo man nicht mitmachen kann, aber mal Inspiration sammeln kann. Und wir haben unter anderem den Fleetgarten, das ist ein Selbsterntegartenprojekt vom Verein Sozialökologie. Und dort kann man dann ein Ackerstück pachten. Das ist dann, andere kennen vielleicht Ackerhelden aus anderen Städten auch. Und da kann man dann eben ein eingesätes Feld übernehmen und dann pflegen und später ernten, was ich auch total schön finde.
Genau, das ist ja erstmal ein überschaubarer Rahmen, den man da fungiert. Zum Üben mit Obst und Gemüse. Das ist ja vielleicht nicht so einfach für jeden.
Ja, und dann ist man eben auch nochmal anders in Gemeinschaft, weil man nur in Anführungsstrichen nur, weil es ist dann ja trotzdem viel Arbeit, eben dieses Stück Acker übernimmt und dann mit anderen da auch auf dem Feld unterwegs ist und dann anders in Austausch nochmal kommt, als wenn man eine Parzelle gleich übernimmt.
Genau, da kann ich mir vorstellen, dass man da auch viel lernen kann.
Und dann nochmal ein ganz anderer Aspekt ist der Wild- und Honigbienengarten vom BUND. Da geht es weniger ums klassische Gärtnern und vielmehr eben darum, dass man die Wild- und Honigbienen dort fördert und Honig produziert.
Und man sieht, wie das funktioniert auf jeden Fall.
Genau. Ja, das sind einige davon. Es gibt noch viel mehr, aber dann würden wir den Rahmen komplett sprengen wahrscheinlich.
Ja. Genau, das kann man ja auch auf der Homepage nachlesen, was es da alles gibt, wo man sich engagieren kann. Und das klingt total überwältigend, aber auch sehr, sehr spannend. Da werde ich auf jeden Fall mal bei dem einen oder anderen Projekt vorbeischauen oder radeln vielleicht nicht, weil ich aus Niedersachsen komme, aber mal gucken. Das finde ich sehr spannend. Vielen Dank, Frau Hübotter, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns das alles zu erklären.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Hätte ich nicht bereits einen kleinen Garten, würde ich jetzt definitiv überlegen, einen Kleingarten zu pachten. Was Lisa Hübotter über die Vorteile erzählt hat, klingt sehr interessant. Vor allem der Teil mit der Beratung.
Dadurch hätte ich mir sicher ein paar Fehler bei der Pflanzenauswahl ersparen können. Oder ich hätte bei meinen Nachbarn geschaut, welche Pflanzen ich mag. Denn oftmals habe ich in der Vergangenheit Pflanzen gekauft, an denen mich später etwas gestört hat. In der Regel war das eine zu kurze Blühzeit oder vor allem das Blattwerk, das mir nicht gefallen hat. Klar, steht das bei Stauden auf dem Schild an der Pflanze. Aber wie es in Wirklichkeit aussieht, kann ich mir meistens nicht vorstellen. Deshalb klingt es auch toll, was Lisa Hübotter über den grünen Bremer Westen erzählt hat. Einfach über die Hecke in andere Gärten schauen. Spannend. Denn wo kann man besser lernen als in anderen Gärten? Der Podcast hat mir gezeigt, wie inspirierend es ist, sich mit anderen Gärtnerinnen und Gärtnern auszutauschen. Wenn Sie weitere Informationen zum grünen Bremer Westen suchen, in den Shownotes dieser Folge werden Sie fündig. Da füge ich Ihnen entsprechende Links ein. Dort finden Sie auch meine Kontaktdaten. Haben Sie Fragen zum Thema Garten? Dann schreiben Sie mir gerne eine E-Mail. Ich freue mich, wenn Sie meinen Podcast auf den Streaming-Plattformen abonnieren und sich kurz Zeit für eine Bewertung nehmen. Die nächste Folge des Weser-Kurier-Podcasts Gartenhelden erscheint wie gewohnt am Montag in 2 Wochen, am 12. August. In der 10. Folge spreche ich mit dem Biologen Rolf Witt. Der Name dürfte Ihnen noch bekannt vorkommen, wenn Sie die Folge über den Wildbienenpfad von Landwirt Hajo Kemener gehört haben. Rolf Witt berät Hajo Kemener. Daher habe ich bei ihm nachgefragt, welche Wildbienen sich so in Oberneuland angesiedelt haben. Aber wir haben auch über eines meiner Herzensthemen gesprochen. Wespen. Warum ich die Insekten mit dem schlechten Ruf so faszinierend finde, hören Sie dann im Gespräch mit Rolf Witt. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie in 2 Wochen wieder dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit beim Gärtnern.